Willkommen in diesem Gottesdienst, zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, dabei zu sein, Gemeinschaft zu haben, miteinander Gott zu dienen, miteinander von Gott zu hören und zu erleben. Er ist wirklich gütig und er ist wirklich auf unserer Seite. Ich bin ja immer jemand, der sehr stark in den Alltag reinhört, was Menschen so sagen, was Menschen glauben, was Menschen denken, wie sie beten. Das ist schon manches Mal sehr interessant. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass es oft so ist, dass man gar nicht so richtig weiß, wer man so in Christus ist. Und was uns tatsächlich geschenkt worden ist. Also das ist, viele Gläubige heute brauchen so ein so ein Wort des Glaubens oder Wort Glauben Push. Aber wenn ich daran denke, man kann ja auch diese Dinge lesen und man kann sie auch predigen oder man kann sie auch hören. Und trotzdem können wir uns diese Dinge nicht aneignen. Und die Bibel zeigt, dass es wichtig ist, dass wir also nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass wir Täter sind, dass wir das praktisch umsetzen. Für mich persönlich gilt das so, dass ich mich sehr stark, total, wenn du so willst, aber dass ich mich an Gott anlehne, dass ich schaue, wie hat Gott reagiert auf Meinungen von Menschen, auf Aktionen, Reaktionen von Menschen, vielleicht sogar auf Angriffe von Menschen. Wie reagiert Gott darauf? Wie reagierte Jesus darauf? Und ich habe festgestellt, so vom Natürlichen, wir würden manches Mal ganz anders reagieren. Wir würden vielleicht auch, wie wir es nennen, mal geistlich durchgreifen. Was ich festgestellt habe bei Jesus, ist ganz stark, dass er manchmal ganz einfach geistlich geschwiegen hat. Und hat gesagt, das Ei wird ausgebrütet werden und dann kommt das, was da ist, wirklich dann zutage. Also wir müssen nicht überall Polizei spielen, sondern wir müssen manchmal Dinge auch ausreifen lassen. Und das geht mir immer wieder so, auch wenn ich dann weiß, da läuft wo was verkehrt oder jemand geht jetzt vielleicht auch verkehrt, dann müssen wir auch diese Freiheit haben. Ja, wir müssen diese haben, auch jemand mal loszulassen. Loszulassen, auch wenn du weißt, dass es nicht richtig, was gerade geschieht. Trotzdem könnten deine Worte mehr Schaden machen. Also lass manchmal Dinge einfach stehen. Aber begleite es geistlich, bete und komme dazu zum Herrn. Und ich habe das Vertrauen in Gott, dass er größer ist als ich und mächtiger ist als ich und dass er Dinge regeln kann, die ich niemals regeln könnte. Ja. Ich empfehle euch trotzdem für eure Morgenandacht, wenn ich das mal so, stille Zeit würde ich es ja nicht sagen, weil du sagst, bei mir ist sowieso immer sehr still, ich bin noch so müde. Aber ich würde dir empfehlen, lies einfach Facefood. Dieses Facebook-Andachtsheft, jeden Tag eine glaubensstärkende, inspirierende Botschaft, die dich durch den Tag begleitet und die dich aufbaut, wenn du es nun mal dir auch reinziehst, um es mal so zu sagen. Wir haben manches Mal so ein falsches Verhältnis von Gott. Beim Lesen der Bibel fiel mir auf, dass selbst Leute, die Jesus ständig begleitet haben, leibhaftig ihn gesehen haben, mit ihm zusammen waren, bei denen er sogar auf seinen Reisen wohnte, bei denen er öfter zum Essen war, mit denen, die also gewaltige Wunder erlebt hatten, und doch haben sie ihn gar nicht gekannt. Man kannte ihn einfach körperlich anwesend, nett, er lächelt, er ist freundlich, er ist gut, in Ordnung, dieser Mann. Wie auch immer, aber sie kannten ihn gar nicht und sie kannten auch gar nicht die Beziehung, die er zu Gott dem Vater hat. Ich will als Eingang ein Gleichnis von Jesus lesen, dass er sagt, erklärt, dass es so auf keinen Fall zwischen Gott und uns ist. Lukas 18. Lukas Kapitel 18, das Gleichnis vom ungerechten Richter. Eins ist ganz klar, Gott ist kein ungerechter Richter. Gott ist absolut gerecht. Absolut. So, wir lesen erstmal. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach. Jetzt die Einleitung dieses Abschnitts ist es so, dass wir denken, so verhaltet ihr euch jetzt. Aber in Wirklichkeit sagt er, dass wir uns so nicht verhalten, so, dass wir das nicht brauchen. Er sagt ihnen also das Gleiche und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fahre. Das heißt, mir einen Klatsch haut, mir eine runterhaut. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Jetzt kommt aber, Gott aber, Gott aber, Gott aber, Gott aber ist anders. Da ist es ganz anders. Da ist das nicht so. Und doch, wenn ich daran denke, Gespräche, die ich habe, Telefonate dann manches Mal auch, da wird Gott, wieso macht Gott nicht? Ich habe schon gebettelt und gebittelt und gemacht und er tut nicht. Dann weiß ich immer, man kennt ihn nicht. Man kennt ihn nicht, wie er wirklich ist. Gott aber, sagt Jesus, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, das ist eine Anlehnung auch an David, weil David, manchmal scheint es so, als würde er sich widersprechen, das hat aber immer mit seiner seelischen Stimmung zu tun. Wir sehen zum Beispiel den David, da geht er manchmal, wenn ich zu ihm rufe, er antwortet mir, sagt David. Wenn ich spreche, dann sagt er, hier bin ich. Aber hier, wenn wir das in die Tag und Nacht zu ihm schreien, oder dann finden wir von David eine Passage. Den ganzen Tag liege ich vor dir mit meinem Schreien. Die ganze Nacht bin ich vor dir und stöhne. Ja, jetzt schließen Christen daraus, ich muss es wie David machen. Irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, wenn ich nicht den ganzen Tag schreie und eine ganze Nacht durchstöhne. Aber wenn du David anschaust, es sind immer Situationen in seinem Leben, wenn er mit Zuversicht und Vertrauen und mit einem geklärten Herzen vor Gott war, dann war das so, als ob er redet zu Gott und die reifen Äpfel fallen vom Baum. So erlebte er Gott. Aber immer wenn irgendwas nicht so ganz koscher war, weil sein Vertrauen gestört war, sein Glaube gestört war, aufgrund von Dingen, die er in seinem Leben tat oder zuließ, dann beginnt immer sein Gestöhne. Und viele Christen leben von dem Gestöhne des Davids. Aber Gott hat uns nicht zum Stöhnen berufen. Ja, es kann Situationen geben, wo wir in Druck kommen. Und wo auch Römerbrief sagt, dass wir manches Mal da sind und eigentlich nur noch Seufzer vielleicht auch hervorkommen, weil vielleicht Situationen schwierig oder bedrängend oder wie auch immer sind. Aber dann sind wir als Neutestamentler doch wieder in einem ganz anderen Bereich. Er sagt, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Selbst da kommt Gott und nimmt sich uns an und geht mit uns da in diese Dinge rein. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, Vers 8, dass er, also Gott, ihr Recht, das Recht seiner Auserwählten, ohne Verzug ausführen wird. Das ist Gott aber. Er wird das Recht seiner Auserwählten ohne Verzug, ohne zu verziehen, ohne lange Pause, er wird es ausführen. Aber dann sagt Jesus, gibt es ein Problem. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wird es Leute geben in der Endzeit, am Schluss der Gemeinde Jesu Christi, die dieses Vertrauen in Gott haben? Oder sind sie in den Bettlerstatus und des Zweifelstatus zurückgegangen und sagen, naja, Gott wird schon, oder des Unglaubens, wir können ja gar nichts machen, das muss ja der Herr und so. Doch, wir können schon. Die Bibel sagt, dass wir gewisse Schritte tun sollen, aber das ist nicht mein Thema. So, er wird ohne Verzug ihr Recht ausführen, doch wird wohl der Sohn des Menschen solche finden, die das glauben. Leute, die glauben, ja, mein Gott ist für mich, er wird mit mir gehen und er wird mir Recht verschaffen. In Vers 3 sagten wir, es war eine Witwe in jener Stadt, sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber dem Widersacher. Das ist in Anlehnung an Jesaja 1,23, da sagt der Herr, wie an vielen anderen Stellen in Jesaja, Jeremia und auch in Hesekiel und an anderen Stellen der Schrift, er sagt in Jesaja 1,23, deine Obersten, also die Leiter deines Volkes oder auch religiös, sind widerspenstige und Diebesgesellen. Interessant, was Gott so sagt, ne? Über die Obersten. Sie sind widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Der Weise, also dem Waisenkind, verschaffen sie nicht Recht. Und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht mal vor sie. Was will denn diese Frau schon? Was will die? Soll sich einen Mann anschaffen? Dann wird er ihr schon Recht sprechen, aber hier noch Theater machen. Ja, und Geld hat sie auch nicht. Denn was sagt Gott? Der Richter wollte eigentlich Bestechung. Dann werde ich deinen Fall, deine Akte von unten hervorholen und werde sie oben drauflegen und dann werden wir Recht schaffen. Aber die Frau hat noch mal keine Kohle. Sie war angewiesen auf Rechtsspruch. Aber Gott sagt, es widerfährt dir nicht. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, du kannst das Buch Hesekiel lesen, und wenn du da ganze Kapitel anschaust, dann denkst du, das ist unsere moderne Gesellschaft, in der wir leben, wo kein Recht gesprochen wird, wo eigentlich, sagen wir, der heute Recht hat, zum großen Teil auch bei Gericht, bekommt nicht immer Recht. Da geht es um Kompromisse schließen, beziehungsweise um Vergleiche, damit der Fall irgendwie abgeschlossen wird. Aber Recht nicht. Aber wir haben jemand auf unserer Seite, wenn wir mit unserem Anliegen zu ihm kommen und sagen, Gott, hier ist Unrecht, hier sind Dinge, die nicht gut laufen, hier muss Recht geschehen, dann können wir zu ihm kommen und sagen, Herr, verschaffe du mir Recht. Und der Herr sagt, ich werde dein Anliegen in die Hand nehmen, ohne Bestechungsgeld. Jesus hat schon bezahlt. Er wurde hingerichtet für uns. Ich wollte dieses Beispiel nur deshalb mit reinbringen zu dem, was ich gleich noch sage. Weil ich habe manche Predigten gehört, da ist es so, du musst wie diese bittende Witwe, du musst vor Gott liegen, bis er es macht. Das heißt, wenn wir sowas predigen, dann degradieren wir Gott zu einem ungerechten Richter, den man anbetteln muss und vielleicht durch intensives Fasten und Gebet doch noch bestechen könnte. Aber Jesus sagt, Gott aber ist anders. Seine Auserwählten, die zu ihm rufen, denen verschafft er Recht ohne Verzug. Habe ich nicht geschrieben. Steht das in eurer Bibel auch so? Ohne Verzug. Ohne Verzug. Und solche Aussagen, an denen messe ich mich dann und sage, okay, Gott hat also Recht und er weiß, wovon er spricht. Und wenn bei mir Dinge nicht, sage ich mal, einfach funktionieren, da muss ich gucken, liegt irgendwo, was ich meine, nicht jetzt, oh, jetzt suchen wir wieder und jetzt graben wir wieder und schauen, sondern wir müssen, da komme ich später noch drauf, ich hoffe, ich denke dann, wir müssen ganz einfach in diese persönliche Beziehung zu Gott kommen. Ich gehe erstmal ein Stück weiter. Also er sagt, der Herr wird ihnen Recht verschaffen und ihr Recht ausführen ohne Verzug. Und ich habe in letzter Zeit viele Zeugnisse gehört oder manches Zeugnis gehört, einige Zeugnisse gehört, muss ich sagen, jetzt habe ich auch viele, wo Menschen gebetet haben und ihnen Recht verschafft wurde, Recht gegeben wurde, wo sie normalerweise kein Recht bekämen, weil wir mit Gott im Bunde sind. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 42, gib dem, der dich bittet. Glaubst du, dass er das meint, wenn er sagt, dass wenn uns jemand bittet, dass wir ihm geben sollen? Meinst du, dass er das so meint? Oder hat er einfach gesagt, mir fällt im Moment nichts ein, schnell einen Vers dazwischen schieben? Ich glaube, dass er meint, wenn uns jemand um etwas bittet, dann gib ihm, sagt er. Nicht gib's ihm, gib ihm. Für mich ist dann gleich natürlich der Punkt der, wenn Gott erwartet, dass ich dem Bittenden gebe, wie viel mehr kann man es von ihm erwarten? Wenn wir Gott bitten würden und Gott antwortet nicht, er reagiert nicht, es ist, als würden wir ins Nichts reden. Wenn Gott unsere Bitten nicht erhört, dann wäre er für mich ein schlechtes Vorbild. Dann wäre er für mich ein Beispiel, dem ich nicht unbedingt nacheifern will. Wenn er mir sagt, jedem, der dich bittet, dem gib, aber er selber verhält sich so und sagt, ich tue es nicht, wäre er dann ein gutes Beispiel? Nein, ich glaube, als ich so die Verse las, Gott sagt, ich gehe immer, der Herr sagt, ich gehe immer mit gutem Beispiel voran. Man bittet mich und ich gebe. Und deshalb sagt er ja auch, da gehen wir gleich auf. Matthäus 6, 8 nochmal zwischen erst, 7 und 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, Luther sagt, wie die Heiden. Denn sie meinen, der natürliche Mensch also, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Das heißt also, wenn er schon weiß, was wir benötigen, bevor wir ihn bitten, sollen wir denn überhaupt bitten? Ja, er sagt, wir sollen bitten. Ich habe, als ich mich so vorbereitete und mit dem Herrn so sprach, habe ich geschmunzelt. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich ist das die einzige Situation für viele Christen, wo sie überhaupt mal mit Gott ins Gespräch kommen, wenn sie etwas haben wollen. Und sonst tauchen sie vielleicht gar nicht auf. Man ist gar nicht da. Und dass man vielleicht einfach mal zu Gott kommt und bittet. Bitten und bitten, das schauen wir uns nachher auch noch an. So, solange alles gut geht, da gehen wir doch mit Hannes und Trutchen und Elfi und Jochen durch die Gegend. Also nichts, wenn ihr jetzt so heißt gerade zufällig hier oder im Internet, aber vielleicht war das jetzt prophetisch, wie auch immer. Also verstehe, wenn es uns gut geht, dann sind wir eigentlich gar nicht so bemüht, Anführungsstrichen bemüht, oder darauf eingestellt, unbedingt vielleicht mit dem Herrn zusammen sein. Es läuft ja alles gut, aber auf einmal wird's problematisch. Und dann kommen wir und dann bitten wir, und Gott sagt, ich werde dir antworten, ich werde dir helfen, und dann sagt er noch, ich mache dir keine Vorhaltung. Dann, Vater, ich habe in den ersten Jahren meiner Erziehung habe ich sehr viel falsch gemacht, weil ich denke auch, man muss halt auch mal ein bisschen strenger und Dinge durch, was sicherlich will ich damit gar nicht mal abtun, aber ich habe festgestellt, mit manchen Dingen, die ich tue, und das beziehe ich auch auf die Gemeinde, da kannst du nicht einfach mit Hauruck gehen, sondern ich habe mir angeschaut, Gott, welchen Rat gibst du, wie man mit Kindern oder mit Menschen umgeht? Welchen Rat gibst du in deinem Wort? Wie gehst du mit Menschen um? Dann schaue ich an, Gott, wie bist du mit Menschen in dieser Situation umgegangen? Und da habe ich für mich die Entscheidung abgeleitet, so wie er es macht, denn die Bibel sagt, wir sollen Nachahmer Christi sein, richtig? So wie er es macht, ist es also richtig und gut. Ich schaue mir Jesus an, wie verhält er sich mit bockigen Leuten? Und dann denke ich mir, okay, so hat er sich mit ihnen verhalten, also verhalte dich mit ihnen auch so. Wie verhält er sich mit Leuten, die vielleicht die ganze Welt einreißen wollen und in Gefahr stehen? Wie geht er mit ihnen um? Du kannst in der Bibel alles nachschauen und sehen, wie geht Jesus mit Menschen in verschiedenen Situationen ihres Lebens um? Und wenn du das machst, wird das Leben einfacher. Das Leben wird einfacher. Du musst nicht mehr so viel Kampf und Krampf haben. Und dann lässt du auch, wie Gott, manchmal Dinge stehen lassen. Er sagt zum Beispiel schon im Alten Testament, du gingst verkehrte Wege und ich schwieg. Und weil ich schwieg, hast du gedacht, ich sei wie du. Aber er sagt, du irrst dich. Ich will da nur nicht einen Knall verursachen. Es würde im Moment nichts nützen, wenn ich dich korrigiere. Ich schweige ganz einfach, weil es im Moment der bessere Weg ist. So schwieg er. Oder was ist auch, das Neue Testament greift dieses wieder auf und sagt, wenn Menschen verkehrt leben, warum ist Gott dann weiter nett zu ihnen? Warum ist er freundlich zu ihnen? Warum lächelt er weiter mit diesen Leuten? Er erklärt es, weil meine Güte soll diese Person zur Umkehr bringen. Er könnte Gericht üben. Er konnte ein Donnerwetter vom Stapel lassen. Er könnte voll reinhauen. Aber er sagt, nein, ich begegne mit Güte, mit Freundlichkeit. Ich werde dafür sorgen, dass die Tür nicht verschlossen bleibt. Ich will, dass die Tür offen bleibt zwischen dem Menschen und mir. Und so verhält Gott sich. Und so verhalten wir uns. Wir sind dann auch freundlich. Wir fangen an, seinem Beispiel zu folgen. Das ist Nachahmer Jesu Christi sein. Und dass der dir vielleicht negativ gesonnen ist, durch deine Freundlichkeit, durch deine Güte, ist eine geöffnete Tür, bleibt eine geöffnete Tür, dass jemand zurückkehren kann. Versteht ihr, was ich meine? Hallo? Und das ist in der Familie genauso. Wenn wir unseren Kindern dann ständig einen Abriss geben würden über das, was verkehrt läuft, weißt du, das geht irgendwann da rein, da raus. Da kannst du dein Gewitter ablassen vielleicht über deine Kinder, du kannst da rumschimpfen. Wie sagte mal jemand, wenn meine Eltern mir was sagen, da höre ich überhaupt nicht mehr zu. Ich sage, was ist passiert? Ja, weißt du, ja, ich hab was versprochen, ich habe es nicht gehalten. Aber wenn ich morgens aufstehe, wenn ich zum Frühstück komme, dann kriege ich schon mal gleich klar gemacht, das wollen wir mal gleich sagen, das von gestern, das ist noch nicht geklärt, das müsstest du mal klären. Das heißt, der andere hat noch nicht mal geatmet, als er aus seinem Bett stieg. Und schon hat er eine Maßregelung. Wie wäre es denn mal ganz einfach mit Worten, guten Morgen, Schatz, hast du gut geschlafen? Ja. Ich weiß, und in dir geht es, und warum hast du das gestern nicht gemacht? Nein, nein, das kannst du doch mal einfach zurückhalten. Glaub mir, die Person weiß ganz genau, dass sie da gestern noch was nicht gemacht hat. Ich spreche nicht, dass man nicht mal Dinge spricht. Aber manches Mal sind wir so, da ist jemand überhaupt nicht aufnahmefähig, sage ich mal, einen Hinweis, so nenne ich es mal, zu erfahren oder zu empfangen. Und wir geben den Hinweis und wir machen es eigentlich noch schlimmer. Und ich sage zu dieser Person, ich sage, was machst du in dem Zustand, was machst du? Ich höre gar nicht mehr hin. Ich habe mir abgewöhnt, morgens, wenn ich an den Tisch komme, ich schalte ab. Ich weiß nur, meine Mutter redet, aber was sie redet, höre ich gar nicht mehr zu. Das kriege ich gar nicht mit, weil mich das nicht interessiert. Die meckert sowieso nur immer. Ich schalte ab. Aber das ist ja nicht der Weg, den wir wollen. Wir wollen ja, dass das Ohr geöffnet bleibt. Hallo? Und deshalb begegnen wir am Morgen mit Güte. Denn wie viel haben wir auch als Erwachsene falsch gemacht, verkehrt gemacht? Und überleg dir mal, du stehst morgens aus auf dem Bett und du bist irgendwie einigermaßen fröhlich und sagst, guten Morgen, Herr. Und der Herr sagt, ja, guten Morgen, übrigens wollte ich dir sagen, von gestern, das steht noch auf dem Plan. Hä? Ja, und außerdem warst du da unfreundlich. Aha. Ja, guten Morgen, Herr. Ja, guten Morgen. Also ich wollte dir nur sagen, und übrigens, heute erwarte ich die Erledigung. Guten Morgen, Herr. Wollen wir, dass er so mit uns redet? Wir wollen es nicht, dass er so mit uns redet, oder? Oder liebt jemand diese Redeart? Da kannst du ja nachher einen Zettel schreiben, Herbert, ich mag es. Okay, aber er sagt hier, seid ihnen nicht gleich, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, seid ihnen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe denn ihr ihn bittet. Und wisst ihr, was nach diesem Vers kommt? Da kommt das Vaterunser. Er sagt, plappert nicht so viel beim Beten. Wenn ihr betet, macht es, komm auf den Punkt. Sage, was du möchtest. Rede, was du möchtest. Bring es auf den Punkt. Und dann sagt er, unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich weiß, wie geht das denn bei uns? Jemand sagt, oh Gott, dein Name werde geheiligt. Ich weiß, Herr, ich habe ihn oft nicht geheiligt. Auch meine Mutter war schon in diesem Fahrwasser, dass sie dich nicht so geheiligt hat. Ich weiß auch, Herr, viele deiner Kinder, sie heiligen ihn auch nicht. Und ich weiß, man sollte es mehr heiligen. Vielleicht, Herr, sollten wir es auch mehr ausrufen, dass dein Name geheiligt wird. Und was machen wir? Wir palavern wie die Heiden. Wem nützt das was? Wem bringt das was? Vater, ich will, dass dein Name geheiligt wird. Und dann nachdenken, und ich preise dich, du bist in meinem Leben. Und dann wird, glaube mir, wenn du wiedergeboren wirst, da wird in dir auch aufkommen, wo du vielleicht Gott nicht die Ehre gibst und Gott nicht verherrlichst. Aber wir beten manchmal so endlos drumherum. Dein Name werde geheiligt. Vater, dein Reich komme. Ja, dein Reich komme. Und dann haben wir auch wieder eine ganze lange Liste, wo wir ihm Vorschläge machen, in welcher Art das zu kommen hat. Herr, mach es dann so, Herr, und dann machst du das auch noch so. Dein Reich komme und dann soll es so geschehen. Herr, und in meiner Familie soll dein Reich so geschehen. Und bei meiner Gemeinde geschehe dein Reich so. Und übrigens, Herr, in meinem Job geschehe dein Reich so. Und Gott sagt, hallo, all das, was du jetzt plapperst wie ein Heide, habe ich überhaupt gar nicht vorgehabt. Sondern hör doch mal, was möchte der Herr? Was ist auf seinem Herzen? Es geht um Beziehung. Es geht nicht um ein Herabwürgen oder Herauswürgen, wie Taubeneltern ihre Babys füttern, ihre kleinen Täubchen füttern, die machen das Schnäbelchen auf und dann kommt das hoch, die würgen das hoch und dann schicken die das da in den Schnabel rein und die anderen schlucken. Ich meine, Gott ist doch nicht so ein junges Täubchen, wo wir kommen und wir füttern ihn, weil ihm ja sonst nichts einfiel. Er ist ja auch schon alt. So, macht es nicht so. Und trotzdem möchte ich einen Schritt weiter. Schon im Alten Testament sagt er, Jesaja 65, 24. Es wird geschehen, bevor sie rufen, werde ich antworten. Hallo? Bevor sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Ich werde es hören, während sie noch reden. Da ist uns ein tolles Beispiel. Ja, es gibt Dinge, die es aufhalten. Und dann bleiben wir dran. Denken wir an Daniel. Daniel kommt zu Gott und er will beten. Und er betet 21 Tage. Aber 21 Tage ist irgendwie zappenduster, er hört nichts. Und mit 21 Tage Verspätung kommt der Engel, der Botenengel und sagt, Daniel, du vielgeliebter Mann Gottes, während du anfingst zu beten, wurde ich schon ausgeschickt. Was? Während sie rufen, werde ich hören. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Daniel, du fängst an zu beten und Gott sagt, geh hin, der Daniel, der will was von mir. Geh zum Daniel. Aber das war noch Altes Testament, wir sind ja jetzt Neues Testament. In uns lebt ja jetzt schon Christus. Hallihallo? Ist uns das bewusst? Und dann sagt er, Daniel, ich komme deshalb mit 21 Tagen Verspätung bei dir an, weil der Fürst von Persien mir entgegenstand und mich nicht durchließ. Er ließ mich mit der Antwort Gottes nicht durch. Dämonenfürst. Dieser Dämonenfürst mit seinen Legionen, der über Persien herrschte und der Daniel, der dort war. Und dieser Dämonenfürst sagt, zu dem Mann Gottes kommt keine Botschaft, keine Nachricht vom Himmel durch. Und dann rief ich den Fürst Michael, den Fürst deines Volkes, zu Hilfe. Dann kam Michael mit seinen Legionen. Und dann haben die den Fürst von Persien mit seinen Legionen mal ordentlich eingeheizt. Die haben den Krieg aufgenommen, die haben ihn zurückgedrängt. Ich wurde dadurch frei. Aber 21 Tage wurde ich gestoppt, deshalb bin ich mit 21 Tagen Verspätung bei dir angekommen. Aber das Interessante ist, er sagt, viel geliebter Daniel, während du noch betetest, sagte Gott, geh hin, wurde ich mit der Antwort geschickt. Während sie rufen, während sie zu mir reden, werde ich antworten. So stark. Jesaja 58, 9 will ich einfach nur mal reinwerfen in dem Zusammenhang. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Es geht da um das rechte Fasten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, also die Geste des Schmähens und das böse Reden. Und so weiter. Das ist Jesaja 58, ist ja, denke ich, hinlänglich bekannt. Das sind Dinge, die es aufhalten können, wo wir nicht mehr, wenn wir Schuld in unserem Leben bewusst zulassen, dann verlieren wir auch das Vertrauen in Gott. Weil wenn wir Schuld dulden in uns, es zulassen, es behalten, vielleicht in Verkehrtheit laufen und leben. Wir wissen, es ist verkehrt, aber wir tun es trotzdem. Dann wird unser Vertrauen in Gott minimiert, erschüttert. Es wird zugedeckt und wir bauen zwischen Gott und uns eine Mauer. Das ist von ihm nicht so gedacht. In Matthäus 7, Verse 7 und 8, da gibt es sehr bedeutende Verse, die eigentlich jeder Christ kennt. Und die wollen wir uns auch nochmal anschauen. Matthäus 7, Vers 7, Jesus hat, ich habe nur ein paar Auswahl getroffen, Jesus hat sehr, sehr, sehr viel über diese Dinge gesprochen. Sehr viel. Bittet, Matthäus 7, 7 und 8, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Die Zeitform im Griechischen erklärt, du kommst mit einem Anliegen, mit einer Bitte zu Gott und während du ihn bittest, gibt er dir schon. Du kommst zu Gott oder du suchst eine Antwort auf eine Frage. Während du noch mit dem Anliegen zu ihm kommst, gibt er schon die Lösung, schickt er schon die Lösung raus, weil er ist der Gott, der ohne Verzug antworten will. Während du anklopfst, sagst, Herr, also irgendwie, da brauche ich jetzt Rathilfe, ich habe irgendwie den Zugang verloren. Gott sagt, keine Sorge, ich mache dir auf, ich bin da, ich bin dein Vater. Also während wir es tun, während wir beten, während wir vor ihm sind, antwortet er schon. Interessant, bittet und es wird euch gegeben. Dieses Wort bitte heißt aiteo. Aiteo ist das Wort für bitten, wenn man, wenn einer, der im Rang einem anderen untersteht, ein Anliegen vorträgt und dass der andere dieses Anliegen dann erfüllt und tut. Das heißt, ich selber kann es nicht tun, aber derjenige, an den ich mich wende, hat eine höhere Autorität, eine höhere Position, eine größere Macht und den bitte ich und er tut es. Und das ist, was der Herr hier sagt. Da gibt es noch ein weiteres Wort, das bei uns in der Bibel auch immer mit bitten übersetzt wird. Dieses Wort heißt erotao, erotao. Dieses Wort erotao heißt auch bitten. Aber dieses Wort, erotao, ist interessant, wann und wo das verwendet wird. Wenn zum Beispiel Jesus sagt, Vater, ich bitte dich, dann sagt er nicht das erste Wort, das wir hatten, aiteo, sondern er sagt erotao. Das Wort erotao, diese Bitte ist, wenn du eine Bitte an jemanden hast, der mit dir auf Augenhöhe lebt. Bei uns steht bitten, das kriegst du eigentlich nur raus, wenn du also die Studienbibel hast mit dem Schlüssel dazu. Da erklärt er es natürlich auch schon. So, also es sind zwei Arten von bitten. Einmal, wir kommen zu Gott, wir kommen zum Herrn und wir wissen, ich kann das nicht regeln, ich kann das nicht tun. Aber du hast Macht, du bist größer, du bist dem übergeordnet und dich bitte ich und er sagt, ich werde es tun. Das andere, Jesus, wenn er mit seinem Vater sprach, Vater, ich bitte dich, dann sagt er, oder wie sagt Paulus, da wird das auch benutzt, Brüder, ich bitte euch, lasst uns zusammenkommen. Da steht auch erotao, auf Augenhöhe. Das heißt nicht so, er sagt dann also nicht zu den Brüdern, bitte, ich bin jetzt euer Untergebener, bitte kommt und redet mit mir. Sondern er sagt, erotao, Brüder, wir haben was zu besprechen, wir haben was zu bereden. Lasst uns zusammenkommen, ich bitte euch, lasst uns mal am Samstag zusammenkommen. Das ist auch bitten. Das ist mit jemand auf Augenhöhe sein, wo du weißt, der ist, hat die gleiche Sicht, das gleiche Verständnis, die gleiche Einsicht. Und deshalb Jesus, wenn er bittet, er ist auf derselben Ebene wie der Vater. Er ist auf Augenhöhe mit dem Vater. Denn er ist ja auch Gottes Sohn. Er ist Gott. Er spricht auf Augenhöhe mit Gott. Auch, das wird auch mit Bitte genannt. Zum Beispiel auch bei Aiteo, diesem Wort. Es ist sehr interessant, da gibt es ja auch noch verschiedene Ausführungen von. Da sehen wir zum Beispiel, als der Lazarus gestorben ist, da ist die Martha, also Lazarus ist gestorben und die Martha sagt zu Jesus, Jesus, ich weiß, wenn du den Vater bitten würdest, dass er dich hören wird. Also das die Dinge geschehen. Wenn du ihn bitten würdest. Interessanterweise steht auch bei uns nur bitten. Aber das Wort, was dort steht, heißt epaipeo. Das heißt, die Martha sagt, Jesus, wenn du Gott anbetteln würdest, wenn du wie ein Bettler vor ihm erscheinst, dann würde er auf dich hören. Und versteht, Martha, sie war mit Jesus zusammen, er verkehrt in ihrem Haus, die hatte überhaupt nichts kapiert. Sie hatte nicht verstanden, welche Beziehung Jesus mit seinem Vater hat. Sie meinte, Jesus müsste wie jeder vielleicht, wie ein Bettler kommen, sagt, bitte, bitte Gott, tu was für die Martha. Wie ein Bettler. Sie hatte ihn nicht verstanden. Maria war da schon wieder ein ganz anderes Kaliber. Die verstand schon etwas von dieser Beziehung, die dort gelebt wurde, zwischen Gott und dem Vater. Und sie fing an, diese Beziehung zwischen sich und Jesus, diese geistliche Beziehung aufzubauen. Bittet, es wird euch gegeben. Jeder Bittende empfängt. Wenn wir uns mal so Worte anschauen, was macht das mit uns? Jeder Bittende empfängt. Und dann haben wir gleich eine ganze Liste von Dingen, wo wir sagen, das habe ich gebetet, abgebetet, das ist alles noch nicht abgehakt. Und jeder Bittende empfängt. Vielleicht haben wir manches Mal ganz einfach verkehrte Vorstellungen. Wenn ich mit Gott rede, dann erwarte ich jedes Mal eine Antwort. Wenn er mir keine Antwort geben würde, dann brauche ich mit ihm auch nicht zu reden. Und wenn wirklich mal keine Antwort durchkommt, dann weiß ich, da wird irgendwo ein Hindernis sein. Dann denke ich an Daniel oder dergleichen. Dann weiß ich, da wird irgendwo was aufgetaucht sein, dass es nicht passiert. Aber normal antwortet Gott. Was könnte man zum Beispiel, wir wollen, dass unsere Kinder gerettet werden. Wir sagen, oh Vater, wir beten, rette unsere Kinder. Und es steht geschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. In Jesu Namen, das spreche ich aus. Und jetzt spreche ich Rettung aus über die Kinder. Rettung, Rettung. Und du guckst, heute ist Montag, Dienstag müsste sie jetzt in der Gebetsstunde auftauchen. Ich habe machtvoll gesprochen. Sonntag ist sie auch noch nicht da. Wir sind manches Mal, denke ich, auch ein bisschen, ja, ungeklärt. So lass mich das mal liebevoll sagen. Ich bin ja nun mal ganz stark auch in der Glaubensbewegung gewesen in meinen jüngeren Jahren. Ich habe dort viel gelernt, was gut ist, aber auch meine Beobachtungen gemacht. Wenn man dann, wenn ich zum Beispiel die Bücher von Bruder Hagen lese, dann spricht Hagen von Bekenntnissen, er spricht von Aussprüchen, er spricht darüber, über Dinge, die er so erlebt, die er so erfährt. Ja? Aus einer Beziehung mit Gott heraus, aus einem Gott kennenlernen. Ich denke nur an diese eine Beziehung, es gibt ja viele der Art. Er ist mit einem anderen Pastor auf Dienstreise gewesen und während sie unterwegs sind, merkt er, dass der Kollege sich Insulin spritzen muss, weil er Zucker hat. Und Bruder Hagen sagt, in meiner Gegenwart dulde ich diese Krankheit nicht. Ich dulde sie nicht. Und was passierte? Die ganzen, ich glaube, 3-4 Wochen, die sie unterwegs waren, hatte der Mann keinen Zucker mehr. Als der gemeinsame Dienst beendet war und er wieder seinen Weg ging, hatte er wieder seinen Zucker. Jetzt gibt es Leute, die sagen, wir müssen das nur bekennen und reinknallen. Kein Zucker mehr. Kein. Und ich denke, da ist dieser Unterschied. Da ist ein Mann, der hat Gott kennengelernt, Gott erlebt, sein Charakter, seine Art, sein Wesen und dass das, was er sagt, tatsächlich stimmt. Aber andere übernehmen es nur oft oder haben es oder habe ich es erlebt. Andere haben es übernommen und durch brachiale Bekenntnisart versuchte man die Dinge ins Diesseits zu buxieren, ohne eine Glaubensbeziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott. Und dann gibt es Schiffbruch, dann gibt es viel auch danebenhauen, dann gibt es viele Enttäuschungen und dann gibt es, das Wort stimmt ja sowieso nicht. Das so als Einschub. Aber die anderen Dinge, was ist, du willst, du und ich, wir wollen, dass alle ungläubigen Kinder, die Kinder der Eltern, die zur Gemeinde gehen, deren Kinder nicht kommen, wir wollen, dass sie kommen. Und wir beten. Und ich denke, dass wir vielleicht einfach mal vernünftig zu Gott kommen sollten. Also wir kommen ja manches Mal so geistlich, charismatisch, links, rechts gesteuert. Und am besten, wenn wir noch Nachdruck verleihen, der Herr hat zu mir gesprochen, und weil er zu mir gesprochen hat, und so ist das, und dann passiert es ja dann vielleicht doch nicht. Ich glaube, dass wir zu Gott kommen. Vater, ich greife ein bisschen vor, wir sind seine Hausgenossen. Wir wohnen mit Gott zusammen. Er lebt in uns. Wir sind nicht mehr Fremde. Vater, ich komme zu dir. Ich würde so gerne, dass mein Sohn oder Tochter gerettet wird. Vater, das ist auf meinem Herzen. Und weißt du, während du mit Gott im Gespräch bist, sagst du, ist mir auch so ein Anliegen. Und dann wird Gott vielleicht sagen, habe Geduld, ich arbeite an deiner Tochter, Sohn. Was habe ich bekommen? Antwort. Gott sagt, hab Geduld, diene du mir, ich kümmere mich um deine Tochter, um deinen Sohn. Was habe ich? Ich habe eine Antwort. Aber wir sind meistens so, Rettung für meine Tochter, Rettung. Wir hören überhaupt nicht, was er sagt. Vielleicht würde er auch sagen, Herbert, so wie du dich benimmst, wird deine Tochter eher abgestoßen und nicht zum Glauben kommen. Ich glaube, du musst in deinem Leben ein paar Punkte verändern und Güte walten lassen, damit das Herz deiner Tochter oder deines Sohnes geöffnet wird. Was habe ich bekommen? Eine Antwort, oder? Ich habe Antwort. Und jetzt fange ich an zu leben. Oder du weißt, soweit ist alles beziehungsmäßig geklärt. Und du kommst zu Gott. Und ich weiß, wovon ich spreche. Da habe ich gesagt, Mensch, ich muss da einen Kampf führen. Und bis Gott eines Tages sagte, wie willst du das hinkriegen mit deinem Kämpfen? Gott sagt, weißt du, wir machen Folgendes. Du kümmerst dich um mein Reich und ich kümmere mich um dein Kind. Du kümmerst, weißt du, was das für mich ist? Antwort. Weißt du, dass ich von dem Tag an ruhig schlafen kann wie ein Baby? Weil er hat mir gesagt, ich kümmere mich um dein Kind. Wenn er sich um mein Kind kümmert, ist das 1000-mal besser, als wenn ich es tue. Glaubst du das? Ich habe Antwort. Wir haben manches Mal so Ideen. Das soll so, jetzt muss es passieren. Es gibt Dinge, wo wir vielleicht im Unglauben beten, wo es um Versorgung geht. Oh, versorge mich, Herr, oh Herr. Da kommt die Not, die Situation. Und du weißt nur eins, ich brauche jetzt finanzielle oder sonstige Mittel, sonst geht es, habe ich ein Problem. Und jetzt betest du und sagst, oh Vater, du hast so gesagt, du bist der Versorger und guck mal, wie es jetzt aussieht. Da brauche ich eigentlich keine Antwort von Gott. Da erwarte ich auch keine Antwort von Gott, es sei denn, es ist was Spezielles. Weil, wenn eine Versorgungsnot da ist, da kann ich Folgendes machen, da sind wir wieder im Bereich der Danksagungen. Deshalb, danke Herr, dass du mich versorgen wirst. Da ist zwar jetzt diese Lücke, da ist diese Not, da ist dieses Problem, was auch immer es ist, aber du, Herr, wirst mich versorgen. Warum brauche ich da nicht zu bitten oder groß was eine Antwort zu erwarten? Weil er schon schriftlich festgelegt hat, dass er mich versorgen wird. Er hat auch gesagt, dass er sich um meine Familie kümmern wird. Aber da brauche ich dann noch schon mal, du mach du mal weiter oder korrigier dich da mal oder geh so darauf ein. Wie will ich mein Ehepartner? Ich bete, Herr, mein Ehepartner, mach aus ihm, der soll so sein wie ich. Und Gott sagt, um Himmels Willen, da haben wir ja zwei Chaoten. Hör bloß auf. Ich will nicht, dass ihr so seid, dass er so wird wie du. Sag, Herr, wie kann ich meinen Mann gewinnen, meine Frau gewinnen? Wie kann ich Frieden in meine Ehe bringen? Manchmal wird die Gebetsantwort so schnell sein, indem Gott sagt, Frau, halt einfach mal deinen Mund und halte Frieden. Aber ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Richtig, dann kannst du doch weiter Unfrieden haben und genauso weiter Zoff haben wie bisher. Aber ich antworte auf dein Gebet. Ich gebe dir den Tipp, sei mal still und sei gütig. Das ist eine Antwort, hallo? Sind das Antworten? Weißt du, damit kannst du ruhig einhergehen. Das ist, als wenn du schwanger wärst. Jetzt guck nicht auf meinen Bauch. Das ist, du gehst schwanger und du weißt, oh, es wird. Der Herr kümmert sich drum und ich werde mal Klappe nicht so weit aufmachen, außer beim Essen. Es gibt die vielen Bereiche. Geh doch zu Gott. Wir beten meistens so, als ob wir gar keine Antwort wollen. Oder wir meinen, wir preschen gebetsmäßig so voll Power durch und beweisen Gott, was für coole Gebetshechte wir sind. Da wird er schon merken, was er an uns hat. Krieger, Gebetskrieger sind wir, Herr. Der Herr sagt, hätten wir mal weniger Krieg und eher ein bisschen Kommunikation und ich könnte dir manchen Schuss ersparen. Und wir gehen zu Gott. Herr, du kümmerst dich darum. Da ist vielleicht jemand, der dir Sorgen macht in deiner Gemeinde. Ja, früher habe ich gedacht, lauf, du musst dich kümmern, du musst machen. Aber das würde ich machen, wenn Gott es sagt. Aber sonst sagt Gott, liebe, ertrage, erdulde. Was schreibt er denn dem Timotheus? Dir widerfährt Unrecht, Timotheus, in deinem Dienst. Ertrage es, erdulde es, Timotheus. Ich kann dir nur sagen, halt durch. Ich kümmere mich schon drum. Der Herr kümmert sich schon drum. So, ja, Antwort auf Gebet. Und ich denke, so, wir sind, also sehr, sehr oft höre ich etwa Folgendes. Ich habe gebetet zu Gott und ich kann nicht verstehen, warum tut unser Herrgott das denn nicht, worum ich gebeten habe? Da weiß ich, man kennt Gott nicht. Ich meine, Gott ist ja erstmal Gott. Aber eigentlich weiß ich, warum tut der Herrgott denn nicht? Warum macht er denn nicht? So ein Mensch ist überhaupt nicht in der Lage, überhaupt nicht vorbereitet, eine Antwort zu empfangen von Gott. Überhaupt nicht in der Lage. Weil er Gott nicht kennt. Der ist wie die Martha. Bitte bettle deinen Vater im Himmel an, dass er was tut. Ich kenne so Gebete. Wir sind ja jetzt immer in Neugründungen von Gemeinden. Da ist das nicht so etwas, weil das leite ich ja dann auch schon ein bisschen. Aber ich kenne das aus unseren traditionellen alten Gemeinden. Ich höre es heute noch. Bitte, Herr, mach. Da haben Leute in der Gebetsstunde gesessen. Bitte. Oh, mach es, bitte. Ja. Es bringt nichts. Das ist wie ein Heide, der, also in der Situation weiß ich nicht mal, ob man weiß, zu wem man betet. Der Heide. Einfach ins Waschbecken, dann geht das aus. So. Also, versteh mal, der Herr sagt, jeder Bittende empfängt. Während sie reden, werde ich antworten. Entweder es stimmt, was da geschrieben steht, und wir glauben das Gott und lassen uns darauf ein, auf diesen Bereich, oder es stimmt nicht, dann ist Gott ein Lügner. Lügner kommen in die Hölle. Dann brauchst du ihm das auch mit dem Blut nicht glauben. Dann brauchst du ihm mit der Erlösung vom Kreuz auch nicht glauben. Dann, wo willst du die Grenze ziehen, was wahr sein könnte und was nicht? Wenn Gott mir sagt, Herbert, während du betest, werde ich Lösung schaffen, werde ich Antwort geben, werde ich Hilfe geben, dann glaube ich das meinem Herrn. Hallo? Dann glaube ich ihm das. Und wenn eine Verzögerung kommt, dann kann ich ganz gelassen sein, weil ich weiß eins, Gott ist absolut gut, absolut auf meiner Seite. Er wird mich niemals im Stich lassen. Ich werde euch niemals aufgeben. Ich werde euch niemals verlassen. Hat er schriftlich gegeben. Und wie oft beten wir, oh Herr, verlass mich nicht. Und dann fangen wir an, Psalmen zu beten, wie David, ich schreie in meiner Not, verlass mich nicht. Du brauchst das nicht zu rufen. Er hat schriftlich gegeben, ich werde dich niemals verlassen und ich werde dich niemals aufgeben. Schriftlich, bang, geschrieben. Da hat Gott einen Vertrag geschlossen, wenn du so willst. Das glaube ich. Kriegt ihr überhaupt mit, was ich will? Okay. Ein Gedanke noch, den schmeiße ich noch rein. Du und ich, wir sind ja, die wir zu Christus gekommen sind, die wir von Neuem geboren sind, wir sind ja nicht mehr irgendwer. Wir sind nämlich Gottes Söhne und Töchter geworden. Wisst ihr, wir sind nämlich Priester geworden. Was sagt die Bibel? Er hat uns gemacht zu Priestern und seinem Königreich. In unserer Bibel steht, er hat uns gemacht zu Priestern und Königen. Das ist verkehrt. In der Bibel, die Übersetzer haben aus Königreich Königen gemacht. Nirgends in der Bibel steht, dass er uns zu Königen gemacht hat. Kannst du nachschauen, der griechische Grundtext sagt, wo übersetzt wird, dass wir Könige sind, steht, dass wir ein Königreich sind, Königtum sind. Das heißt, Gott hat alle, die wiedergeboren sind, seine Kinder, sie sind sein Königtum. Jesus alleine ist König und wir nicht. Dass das Königtum über diesem König, in diesem Königtum ist Jesus der König und in diesem ganzen Reich sind wir die Priester. Er hat uns zu Priestern und seinem Königtum gemacht. So, wir sind keine Könige. Du wirst nicht König werden. Der Platz ist belegt von Jesus. Gott sei Dank. Jesus ist der König. Als Elvis Presley an einer Uni mal auftreten wollte und eingeladen war und die Aula war besetzt vor mit Studenten und dann standen so mittendrin, standen ein paar Ladies auf mit einem riesen Banner. Er wollte gerade anfangen zu singen und sie stehen mit dem Banner auf. Elvis is the King. Er hat sofort die Musik abgebrochen und gesagt, stopp Leute, das Banner muss runter. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Und die Ladies mussten das schön einpacken. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Und wir sind Brüder und Schwestern und wir sind seine Brüder. Ja, wir sind, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, Hebräerbrief. Aber wichtig, wir müssen die Dinge mal verstehen, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Schreibt euch ein paar Bibelverse auf. Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Also ihr seid nicht mehr Ausländer, Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Verstehst du? Alle, die in meinem Haus mit mir wohnen, sind meine Hausgenossen. Die mit mir da wohnen, an meiner Adresse und mittags ihren Tisch, ihre Füße unter den Tisch stellen, unter denen meine auch sind. Wir sitzen ja mal und liegen nun mal nicht wie die in der Bibel. Das sind meine Hausgenossen, die mit mir im selben Haus wohnen. Und das ist, was Gott sagt. Wir sind jetzt Bürger, Mitbürger in diesem Königtum und wir sind sogar seine Hausgenossen. Hebräer 12, 22, sondern ihr seid nicht gekommen, wo man Angst hat davor, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Sind wir gekommen, nicht werden wir kommen, sind wir schon gekommen. Nicht ihr werdet Hausgenossen, wir sind Hausgenossen. Ihr seid zum himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Da sind wir hingekommen. Wir sind jetzt schon in der Stadt Gottes. Epheser 1 sagt und 2 dieser Bereiche erklärt, dass wir mit Christus in die himmlischen Erde versetzt sind. Nochmal Epheser 2, 19, was ich gerade las. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das sind wir schon. Hebräer 4, 16. Deshalb, weil wir in Gottes Reich leben. Und was sagt die Schrift? Jesus ist uns gemacht zum Gnadenstuhl. Römerbrief sagt, unser Gnadenstuhl ist Jesus. Das ist kein trockener Stuhl mehr, keine Kiste mehr, die man tragen musste, sondern es ist eine Person, es ist Jesus. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Geh mit Paresia, Freimütigkeit, mit Kühnheit, mit Offenheit. Gott sagt, du kannst dich bei mir in meiner Gegenwart bewegen. Versteh mal, wir sind, Gott hat etwas gemacht, wir sind buchstäblich durch Jesus auf Augenhöhe versetzt worden. Wir können mit unserem Vater reden. Wir sind nicht mehr die Bettler, die da ankommen, sondern Gott sagt, komm, kannst mit Kühnheit kommen. Sei voller Vertrauen. Das Wort Parousia heißt Kühnheit, Vertrauen, Offenheit, Zuversicht, mutig sein. Kannst da reinkommen. Warum kann ich so freimütig kommen? Weil du zu Hause bist. Meine Kinder müssen doch nicht zu Hause schleichen und gucken, ob Vater nicht da ist und dann gehe ich mal in den Kühlschrank und hole mir was. Dann wäre das nicht ihr Zuhause. Nein, sondern sie wissen, was oder meine andere Tochter, die dann ziemlich eingespannt manchmal sagt, Paps, du kommst dann nachher nach Darmstadt, gibt's was zu essen? Ja. Manchmal gibt's was, manchmal nicht. Paps, gibt's was? Es ist nicht so. Oh, gnädiger, gütiger Vater, darf ich flehen um ein bisschen Nudeln mit Soße? Nein, sie ist mein Kind. Sie kann mit mir reden und ich rede mit ihr. Und die zu Hause, wir leben zu Hause. Alles ist euer, weil ihr gehört Christus. Weil sie zur Familie gehören, gehört sie ihnen auch. Komm, iss, trink und sei fröhlich, sagt Gott. Wir sind zu Hause. Wir sind Gottes Hausgenossen, Leute. Und da sollten wir nicht mehr, wenn wir dieses Mal verstehen, dass wir in Gottes Reich sind und dass wir bei Papa Gott unsere Füße unter den Tisch gesetzt haben, wenn wir wissen, wir sind zu Hause, dann werden wir nicht mehr gebetsmäßig ihn anbrüllen und sonst irgendwie was versuchen, um ihn weich zu klopfen. Er ist doch kein Steak, auf den man raufhaut. Er ist unser Vater. Er sagt, sprich mit mir. Und dann gehst du hin und dann setzt du dich an den Tisch. Du bist doch zu Hause. Und sagst, Vater, da ist gerade die Situation, die macht mir ein bisschen Sorgen. Darf ich bekennen, dass ich Sorgen habe? Ja, denn er sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Vater, ich habe da so Sorgen in diesem Punkt. Kannst du mir Rat geben? Ich übertrage es an dich, aber ich übertrage es an dich, bloß nicht Sorgen, ich übertrage es. Oh, ich übertrage es, Halleluja. Der Feind sagt, oh, du hast viele Sorgen. Oh, ich übertrage es. Wir sind manchmal so, und Gott sagt, was machst du denn jetzt? Hast dich durch deine religiöse Aktion von meinem Tisch verjagen lassen? Gott sagt, komm zurück, setz dich mal, lass uns reden. Und dann redest du mit Gott. Herr, das ist meine Sorge. Und dann, damit übergibst du sie ihm ja schon. Und der Herr wird vielleicht den Tipp geben, du überlass es ganz mir, denn ich will jetzt eine Antwort. Ich will jetzt nicht weggehen von Gott. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Darf ich jetzt sagen, darf ich nicht? Wird es nochmal wiederkommen, wird es nicht wiederkommen? Lass uns mal nüchtern sein. Herr, das ist meine Sorge. Ich habe da ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie ich da klarkommen kann, Herr. Das kannst du mit deinem Vater bereden. Meine Kinder sagen mir, Papa, wie gut, dass du da bist. Ich wüsste nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann reden sie mit mir. Und dann versuche ich ihnen Rat zu geben. Das ist es, was Gott mit uns macht. Ich bin sein Sohn, du seine Sohn und Tochter. Wir sind seine Kinder. Vater, wie soll ich mich verhalten? Das macht mir Sorgen. Und der Herr wird dir Rat geben. Du wirst auf ihn hören und er wird in deinem Geist Zeugnis geben. Und er wird dir klar machen, wird sagen, du, ich kümmere mich. Oder er wird sagen, ich empfehle dir, mach mal diesen Schritt oder geh diesen Schritt. Wir sind dazu berufen, diese persönliche Kommunikation mit Gott zu haben. Alle, sage ich mal so, die in diesen Milch-Dingen drin sind, das sind die Grundlagen des Glaubens. Ja, Buße von toten Werken, ja, Buße, ich muss bestimmt noch mehr Buße tun und Buße und Buße. Und Glaube an Gott, ja, Glaube an Gott. Und von Totenauferstehung und von ewigem Gericht. Weißt du, aber der Großteil der Kinder Gottes kommt niemals zu Hause an. Und wir sind zu Hause, aber man denkt, man ist nicht zu Hause. Man ist von Gott aufgenommen in seinem Reich und man lebt, als wenn man nicht zu Hause wäre, als wenn man fremd wäre. Aber Gott sagt, du bist doch zu Hause. Und dann sprichst du mit Gott und dann erwartest du Antwort. Und dann sind das gar nicht immer die vielen Worte. Ich muss doch Gott nicht mehr überzeugen davon, sich meiner Situation anzunehmen. Er hat sich schon angeboten, sich meiner Situation anzunehmen. Da muss ich ihn doch also nicht mit Fasten und Gebet bekämpfen. Fasten tut mir nur deshalb gut, damit ich zur Ruhe komme, entspannt bin und mal wirklich auf Gott lerne zu hören und einfach mal, ich sag mal geistlich, entschlacke. Komm zur Ruhe. Letzter Vers. Epheser 3,12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Eigentlich heißt das durch seinen Glauben. Wir haben Freimütigkeit und Zugang voller Zuversicht, voller Freimütigkeit. Eigentlich ist es ein Doppel. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Freimütigkeit. Wir haben das, dieses Paresia. Das haben wir. Das haben wir. Das ist mein Teil. Das gehört mir. Ich bin im Allerheiligsten. Der Gnadenstuhl ist da. Mein Jesus, der mein Gnadenstuhl ist, er ist da. So, ich lade dich ein, mein lieber Bruder, meine Schwester. Lass mal alle komplizierte, ungläubige Gebetsakrobatik fallen. Sondern nimm dir mal Zeit mit dem Vater. Sprich mit ihm. Wie ein Sohn mit seinem Vater. Wie eine Tochter mit ihrem Vater. Ich weiß im Natürlichen, viele haben niemals. Gestern kam jemand zu mir und sagte, Herbert, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, Vater zu haben. Ich weiß es nicht. Und die Person ist schon alt, ich glaube 70 Jahre, fast 80. Ich weiß nicht, bis zum heutigen Tag war für mich Gott so, pass auf, er ist streng und wag dich mal nicht zu weit hinaus. Das ist so, ich wusste, er hat mich erlöst. Ich wusste, Jesus starb für mich. Aber ich sage, lieber, man weiß nie, was er mit dir macht. Ich habe das erste Mal kapiert, er ist wirklich mein Vater. Und ich kann mit ihm reden, wie eine Tochter mit ihrem Vater, auch wenn ich nicht weiß, wie das geht. Und ich sage, du, er wird dich da reinnehmen. Du wirst das schmecken und kennenlernen, wie ein Vater ist, weil von ihm geht alle Vaterschaft aus. In dem Fall habe ich es nicht gesagt, manchen habe ich gesagt, guck einfach mich an, dann lernst du es schon ein Stück, wie sich das anfühlt. Wie sich das anfühlt, Papa zu haben. Schau mich an, kannst ja bei mir knabbern, habe ich mal jemand gesagt. Dann weißt du, so schmeckt Papa. Verstehst du? Und deshalb sagt die Bibel auch, die Gemeinde braucht Väter. Sie braucht solche, wo andere die Vaterschaft gar nicht kennen, wo sie sehen, so ist also Vater, so ist Papa. Damit sehen sie, ach, so ist Gott. Versteht ihr? Das transportieren wir, das sind Bilder, das sind durch unsere Dinge, die wir tun oder auch nicht tun. Ich lade dich ein zu einem unkomplizierten Zusammenleben mit Gott. Bitte und dir wird gegeben werden. Wir werden eine Antwort haben. Manches Mal, wenn ich mit dem Herrn Dinge berede, er sagte, du musst noch ein bisschen Geduld haben. Gemeindemäßig, manchmal gehen mir die Dinge zu langsam. Ja. Und weißt du, dann gehe ich zu ihm und sage, oh Gott, ich würde da gerne nochmal, kann man nicht noch was nachlegen? Gott sagt, alles wächst. Du musst geduldig sein. Also, muss ich mir das anziehen und werde eben in dem Fall geduldig sein. Oder ein andermal sagt er, du, da musst du mehr Holz drauflegen, da musst du mehr Speed geben. Aber wir kriegen Antwort. Wenn wir zu ihm reden, wenn ich zu ihm rede, erwarte ich Antwort. Wenn ich keine Antwort erwarte, brauche ich auch nicht zu ihm reden. Versteht ihr? Aber er antwortet mir. Ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich es tun. Das ist unser Gott. Während du das tust, ich werde es tun. Wenn du ihn kennst, dann weißt du, dass das so ist. Lerne ihn kennen. Ich lade dich ein, ihn so kennenzulernen. Dann wird dein Leben unkompliziert und schön und frei. Amen. Oh, Halleluja. Wie gut der Herr ist. Wie gut. Wie gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich begeistert das. Mich begeistert es, so einen Vater zu haben. So und so zu Hause. Ich bin zu Hause. Egal, was um uns herum geschieht, bei unserem Vater sind wir zu Hause. Da sind wir einfach zu Hause. Okay, ihr Lobpreiser, lasst uns den Herrn noch ein bisschen preisen und dann gehen wir so in diese Woche rein. Mit dem Vater, mit unserem Vater, unkompliziert.